Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Der Mensch ist bekanntermaßen zu vielerlei fähig, gutem wie schlechten und zu allem dazwischen natürlich auch. Und gern konstruieren wir uns aus einzelnen Eindrücken, schemenhaften Wahrnehmungen ein ganz großes und möglichst scharfes Bild, damit es etwas gibt, an das man sich halten kann. Die Kunst kann, sie muss ambivalenter sein und bietet Zugang zu Schwebezuständen, versuchsweisen Unsicherheiten, ohne uns im Theater oder Lesesessel gänzlich den Boden wegzuziehen und vor allem nicht dauerhaft. So, Besinnungsaufsatz Schluss. Wir haben von dem heute einiges zu bieten. Abgründiges, sehr einfach konstruiertes, märchenhaft Schönes und Grausames. Max Beckmann zum Beispiel in München, Dostojewskis Dämonen in Wien und Tschaikowskis Nussknacker in Stuttgart. Zuerst aber ein weit verbreiteter Irrglaube. Der israelische Historiker Yuval Noah Harari hat mit seinen Büchern Eine kurze Geschichte der Menschheit und Homo Deus Bestseller geschrieben. Millionenfach verkauft, international empfohlen von Barack Obama, Mark Zuckerberg und Bill Gates. Auch Olaf Scholz hat Harari in seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in diesem Jahr zitiert. Hararis Bücher drehen sich um die Entwicklung des Menschen in Vergangenheit und Zukunft. Sie sind leicht verständlich geschrieben und behandeln ein breites Spektrum von Wissensbereichen. Universalgeschichte, wenn man so will, vom Dinosaurier bis zur Wissenschaftsgesellschaft. Und in Homo Deus denkt Harari auch nach über die Zukunft des Menschen und verliert dabei den Boden der Wissenschaft unter den Füßen, sagen Wirtschaftsinformatikerinnen der Universität Wien. Sie haben die Thesen Hararis untersucht. Sarah Spiekermann leitet das Projekt und sie wirft Harari vor, auf der Grundlage falscher und verkürzter Annahmen eine Technikgläubigkeit zu verbreiten, sagen Informatikerinnen, die den Menschen als Auslaufmodell sieht. Ich habe Sarah Spiekermann vor der Sendung gefragt, ob es nicht eigentlich in der Natur der Sache liegt, dass im populären Sachbuch vieles verkürzt wird.
Ja, es ist sicherlich so, dass ein Autor immer versucht, die Dinge anschaulich zu beschreiben. Aber gerade wenn man sich im Bereich Sachbuch auch bewegt, muss man ja sicherstellen, dass man auch die wissenschaftliche Debatte oder den Stand der Forschung sauber abdeckt. Und das tut Harari eben nicht. Er beschreibt nur eine ganz einseitige Entwicklung innerhalb der Wissenschaften, wo noch geglaubt wird, der Mensch würde also wie ein Computer funktionieren und vor allen Dingen auch die KIs würden märchenhafte Eigenschaften haben können in sehr baldiger Zukunft. Und das ist einfach faktisch nicht gegeben.
Ja, Sie sagen, das ist eine ganz bestimmte Weltsicht, die dahinter steckt. Sie nennen es sogar eine Religion.
Ja, man kann vielleicht sagen Ideologie oder Religion. Das nennt sich Transhumanismus, wo einfach eine Gruppe von Leuten an diese zukünftige Superintelligenz glaubt, die die Menschheit, die Wirtschaft, unsere kulturellen Prozesse übernimmt. Einen technischen Pfad dahin gibt es aber nicht. Was allerdings der Fall ist, wenn man an diesen Pfad oder an dieses Märchen glaubt, gibt man natürlich sehr viel Geld für IT aus. Also im Prinzip, ich vermute, dass die IT-Industrie in diesem Transhumanismus eine wunderbare Glaubensrichtung gefunden hat, damit dann die Wirtschaft und auch die Politik relativ viel in IT investiert. In diese zukünftige Welt, die aber eigentlich so gar nicht existieren kann, weil es keinen technischen Pfad dahin gibt.
Machen wir es mal konkret. Was sind die zentralen Thesen von Harari, die Sie kritisieren würden?
Zentral ist, dass er zum einen eben Technik und künstliche Intelligenz überschätzt, gleichzeitig den Menschen unterschätzt, also ein sehr negatives und reduziertes Menschenbild hat. Und drittens, dass er im Prinzip in dem Buch dazu, Homo Deus, dazu auffordert, fordert auch, dass man sich selber also enhanced, also sich verbessert, sich vielleicht einen Chip ins Gehirn in der Zukunft einpflanzen lässt oder sowas. Also er propagiert solche Verbesserungen des Menschen. Konkret gesprochen, wenn ich zum Beispiel ans Menschenbild denke, was er hier hat, dann vergleicht er uns sehr oft mit Affen, Schweinen oder Hühnern und spricht uns ein Ich ab, spricht uns ein Selbst ab, spricht uns ein Bewusstsein ab, spricht uns Freiheit zu entscheiden ab und setzt uns gleich mit Algorithmen. Das ist natürlich im Prinzip der blanke Unsinn.
Also er stellt eine Parallelität her zwischen der künstlichen Intelligenz und dem Menschen und sagt, beide beruhen auf Algorithmen, es sind nur jeweils andere.
Ja, ganz genau. Nachdem er uns also alles abgesprochen hat, was uns menschlich macht und dann sagt, wir sind ja eigentlich auch nur ein Algorithmus, kann er natürlich hingehen und sagen, ja, aber sieht mal, da sind ja die Computer und die Algorithmen sind ja viel besser und viel schneller. Und das ist dann seine Argumentation zu sagen, und deswegen werden uns die Computer überholen.
Und es geht bis zu, das habe ich gelesen, Visionen davon, dass wenn man nur alle seine Daten den Tech-Riesen zur Verfügung stellt, dass dann Krebs zum Beispiel heilbar ist und überhaupt Gesundheit für alle möglich.
Das sind dann solche sehr schnellen Argumente. Ganz viele Daten bedeuten automatisch ganz viel Wissen und das dann bei den großen IT-Konzernen, und damit sind dann die Gesundheitsprobleme gelöst. Und diese Geschichte hat einfach viel viele Lücken und logische Sprünge. Das funktioniert so nicht und ist natürlich auch politisch brisant, sowas zu fordern, denn genau das ist ja politisch so eine Diskussion, wie viel Daten darf ich eigentlich, soll ich eigentlich teilen, und schon gar mit IT-Konzernen. Das kann man einfach so, in solchen Büchern darf man das einfach so nicht schreiben oder einfach stehen lassen.
Er befindet sich aber dabei ja in einem Strom, vielleicht könnte man sagen, von Menschen, die sehr viel Hoffnung, vorsichtig ausgedrückt, auf die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz setzen, bis dazu, dass künstliche Intelligenz zum Beispiel auch Kunst machen könnte. Es werden ja Objekte, die von künstlichen Intelligenzen gestaltet wurden, auf dem Kunstmarkt auch sehr hoch gehandelt, schon zum Teil. Dabei wird oft vergessen, dass diese Algorithmen, die dahinter stehen, natürlich von Menschen programmiert werden. Ist Yuval Noah Harari genau diesem Missverständnis aufgesessen?
Naja, künstliche Intelligenzen können schon auch selber lernen und können aus Mustern kreative neue Vorschläge machen. Das ist auch sehr spannend. Und es stehen auch schöne, fantastische Gemälde, die von KIs gemalt werden, oder Musikstücke. Nur, dann stellt sich die Frage, was ist denn Kunst und was ist menschliche Kreativität? Und die geht eben weit darüber hinaus, dieses Malen nach Zahlen, würde ich mal sagen, ja, oder den hunderttausendsten Walzer schreiben. Das ist ja nicht Kunst, sondern Kunst bedeutet, etwas Metaphysisches, Neues in die Welt zu bringen. Also als Strauss oder ein anderer den ersten Walzer schrieb, da war das Kunst. Wenn heute der tausendste Walzer geschrieben wird oder nachgemacht wird, dann ist die Frage, ist das noch Kunst? Und da ist genau der Bruch. Die Kreativität und die Kunst des Menschen geht über das hinaus, was je war. Und das macht eben die Kunst dann auch zur Kunst. Und der KI-Algorithmus kann nur, wie sage ich mal, der Hobbymaler oder der Maler nach Zahlen bestimmte Dinge nachmachen. Die zwar sehr schön, aber das ist keine Kunst.
Jetzt sind Sie ja nicht irgendwer, der sich da mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzt oder Vermutungen äußert, sondern Sie sind ja Wirtschaftsinformatikerin, das heißt tatsächlich vom Fach. Warum hat Sie denn so sehr interessiert, wie Yuval Noah Harari damit umgeht, mit der künstlichen Intelligenz?
Mich hat das interessiert, weil ich merke, dass ich im Gespräch mit politischen Geldgebern oder auch mit Kollegen bei Forschungsprojekten immer sehe, dass nur noch investiert wird in dieses Narrativ, was der Harari beschreibt. Alle kippen Geld zum Beispiel über diese künstliche Intelligenzforschung. Und ich habe das Gefühl, es gibt gar keinen Raum mehr, zu sagen, das ist doch eine Fehlinvestition, das bringt doch gar nichts. Ja, zum einen, aber vor allem auch alternative Geschichten von unserer Zukunft aufzumachen. Es gibt so viele Möglichkeiten, zum Beispiel wertebasierte neue Geschäftsmodelle für IT zu denken. Aber die überhaupt vortragen zu dürfen, wird abgewürgt, weil die allergrößte Mehrheit mittlerweile an diese Harari-Story glaubt.
Nun haben die vielleicht ja Harari alle gar nicht gelesen. Das scheint also eine breitere Story zu sein, für die Harari hier ein Symptom ist oder ein Beispiel?
Richtig. Der Harari fängt im Buch Homo Deus eigentlich den Zeitgeist auf und beschreibt das, woran offensichtlich die Mehrheit der Menschen mittlerweile glauben. Das heißt, er beschreibt eine Glaubensgeschichte, die wie so ein kollektives Bewusstsein sich etabliert hat, von einer Zukunft, die es aber weder, glaube ich, geben sollte, denn sie ist zutiefst menschenfeindlich, noch, dass sie technisch realistisch ist, weil Maschinen eben durch ihre Datenverarbeitung limitiert sind.
Im Grunde ist das so eine Art Glauben an den Erlöser, nur dass der jetzt nicht mehr zwei Beine hat und Gottes Sohn möglicherweise, sondern im Computer sitzt.
Ganz genau. Das ist im Prinzip eine Art Erlösungsgeschichte. Und ich finde es erschreckend, dass wir in unserer modernen Gesellschaft, wo wir uns doch als aufgeklärt und vernünftig empfinden, im Prinzip Technik einsetzen als eine Art neuen Pseudogott.
Die Wirtschaftsinformatikerin Sarah Spiekermann über Yuval Noah Hararis Buch Homo Deus, in dem das Heil der Welt durch künstliche Intelligenz propagiert wird. Ideologien sind auch das große Thema von Fjodor Dostojewskis Roman Die Dämonen. Im politisch labilen späten 19. Jahrhundert lässt Dostojewski darin Vertreter unterschiedlicher politischer Glaubensrichtungen gegeneinander antreten. Ein aktueller Stoff fand der Intendant des Schauspiels Bochum, Johann Simons, der Die Dämonen als Gastregisseur am Wiener Burgtheater für die Bühne adaptiert. Über die gestrige Premiere Christoph Leibold.
Als Henry Kissinger den russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Charakter aus einem Dostojewski-Roman nannte, dachte er womöglich an Iwan Schatow, eine Figur aus den Dämonen.
Ich hebe das Volk zu Gott empor! Und das einzige Göttersträgervolk ist das russische Volk.
Dieser Schatow predigt einen religiös aufgeladenen Nationalismus, der stark an die große Russland-Fantasien Putins erinnert. Schatow ist einer von einer ganzen Reihe von Figuren des Romans, in denen Dostojewski den unterschiedlichen ideologischen Strömungen im vorrevolutionären Russland zur Zeit der Zarendämmerung Gestalt gab. Da wäre zum Beispiel noch der alternde Hauslehrer Stepan, Verkörperung eines europäisch geprägten Liberalismus, Vertreter einer Generation, die die Leibeigenschaft abgeschafft und die Existenz Gottes in Zweifel gezogen hat. Ins dadurch entstandene Sinnvakuum stoßen andere vor, unter anderem eben Schatow mit seinem reaktionären Vaterlandswahn oder aber Stepans Sohn Pjotr, in dem sich, frei nach dem Motto vorwärts immer, rückwärts nimmer, der in die entgegengesetzte Richtung deutende despotische Sozialismus ankündigt, dem die russische Revolution den Weg ebnen sollte.
Wir werden Feuer legen, wir werden Legenden unter das Volk bringen und dann beginnt der Aufruhr. Die Wogen werden so hochschlagen, wie es die Erde noch nie gesehen hat. Russland wird sich in Nebel hüllen. Nachweinen wird die Erde den alten Göttern.
Im Zentrum des Romans aber, wie auch der Bühnenadaption von Johann Simons am Wiener Burgtheater, steht Nikolai Stavrogin, der verlorenste unter den Orientierungssuchenden und doch der klarsichtigste. Stavrogin scheint die Ideen der anderen alle schon einmal für sich durchdacht, aber dann verworfen zu haben. Das hat er seinen Mitmenschen voraus, es stürzt ihn aber zugleich auch ins Bodenlose, weil es für ihn kein sinnstiftendes Konzept mehr gibt, das Halt geben könnte. Nikolas Ovtcharek mit weißem Bart und grauer Mähne spielt diesen Stavrogin bestechend als ebenso altersweisen wie lebensmüden Guru. Dazu hat er sich einen sehr speziellen Gang zugelegt, halb lässiges Schlendern, halb taumelndes Schlingern. Ein Fels von einem Mann, ein verloschener Vulkan, in dem es gelegentlich noch rumort, der den erhitzten Ausbrüchen in seinem Umfeld aber distanziert gegenübersteht.
Ich begreife, dass Sie sich über alles Banale überheben, um der höheren Werte willen und außerdem sehe ich, dass Sie fiebern.
Johann Simons hat Dostojewskis Romanpersonal auf der weitläufigen Burgtheaterbühne ausgesetzt. Dort stehen eine Menge Stühle so unmotiviert verstreut herum, wie die planlos in die Welt geworfenen Menschen, die hier versammelt sind. Simons ist kein Regisseur, der alte Stoffe mit aktuellen Anspielungen spickt, sondern eher einer, der sie durchlässig zu machen versucht für die Gegenwart, indem er alle Konzentration auf das Spiel des Ensembles und eine luzide Textbehandlung legt. Viel Aktion würde da eher ablenken. Und so wird hier vor allem geredet und wenig gehandelt. Simons Theater ist nicht immer frei von Längen, das ist diesmal nicht anders. Seine Inszenierung verlangt auch vom Publikum Konzentration. Wer die allerdings aufzubringen vermag, dem erhält die Aufführung, auch ohne vordergründige Aktualisierungen, die Gegenwart, in der uns die Ismen, die schon Dostojewski beschrieb, derzeit vor allem gerade der Nationalismus, heimsuchen wie Dämonen.
Wissen Sie, welches Volk jetzt aus der ganzen Erde das Gottesträgervolk ist, das da kommt, um die Welt im Namen des Gottes, des neuen Gottes zu erneuern und zu erretten? Wissen Sie, welches Volk das ist und welches sein Name ist?
Nach ihrem Benehmen muss ich unbedingt den Schluss ziehen, dass dieses Volk das Russische...
Wladimir Putin, dessen Name an diesem Abend natürlich nie fällt, ist übrigens großer Dostojewski- und Dämonen-Fan. Vermutlich erkennt er sich auch selbst in der Figur des Nationalisten Iwan Schatow wieder. Nur, dass er das, im Gegensatz zu Kissinger, als positive Analogie ansehen dürfte. Was diese eigenwillige Lesart freilich ausblendet, ist, dass Dostojewski Schatow als ebenso fragwürdige Figur wie alle anderen gezeichnet hat. Und so nimmt diese Wiener Premiere den Autor auch gegen Putin in Schutz, indem sie klar vorführt, die ideologische Vereinnahmung Dostojewskis durch den russischen Präsidenten ist ziemlicher Humbug.
Die Dämonen von Dostojewski in der Inszenierung von Johann Simons an der Wiener Burg. Wir bleiben in Russland, wechseln aber von Dostojewski zu Tschaikowski und von den Dämonen zum Nussknacker. Keine Adventszeit ohne den Nussknacker. Peter Tschaikowskis Musik, zu der ursprünglich Marius Petipa choreografierte, ist aktuell an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf, in Essen, in Bonn, in München und in Hamburg auf dem Spielplan. Dort in einer Fassung von John Neumeier natürlich. Und in Stuttgart, wo der Nussknacker allerdings seit 1966 nicht mehr zu sehen war, damals choreografiert von John Cranko. Nun hat das Stuttgarter Ballett den international gefragten Choreografen Edward Klug eingeladen, eine neue Fassung des Nussknacker zu schaffen. Ich habe unsere Ballettkritikerin Wiebke Hüster gefragt, ob er denn mit guten Ideen nach Stuttgart gekommen ist.
Ja, allerdings. Also seine Regie, wann immer gespielt wird in diesem Stück, ist es wirklich reizend. Er hat so einen frischen Zugriff auf die Erzählweise in diesem Ballett, dass man wirklich ganz begeistert ist. Und es gab auch Szenenapplaus. Das Publikum hat es wirklich sehr gemocht. Das hat er wirklich sehr schön gemacht, die Regie der Tänzer.
Edward Klug ist ja dafür bekannt, dass er historische Stoffe auch gerne mal neu sieht und sie auch ganz witzig bricht. Geht das auch beim Familienstück zur Adventszeit?
Ja, das tut er hier eben auch. Und zwar hat er sich mit Vivian Arnold eine ganz neue Dramaturgie ausgedacht. Der Ausgangspunkt ist ein bisschen fragwürdig, finde ich. Sie schreiben im Programmheft, in einem Zeitalter, in dem mehr Menschen an Zucker sterben als an Schusswaffen und in der Fettleibigkeit bei Kindern weltweit ein ernstes Problem darstellt, war klar, dass dies nicht mehr zeitgemäß ist. Damit ist gemeint, das Reich der Süßigkeiten im zweiten Akt, also man nennt es auch Konfitürenburg oder Bonbonshaus, und das kulminiert ja dann, das läuft ja alles zu auf diesen großen Auftritt der wundervollen Zuckerfee und den Grand Pas de Deux, den sie tanzt mit ihrem Kavalier. Das fällt ja also alles weg. Es gibt keine Lutscher, keine Bonbons, kein gar nichts. Das ist kein Süßigkeitenreich, sondern hier ist es. Und wenn man den Ausgangspunkt mal beiseite schiebt, dann ist es eigentlich auch eine sehr hübsche Idee. Das sind alle Spielzeuge, die lebendig werden, die hier tanzen in diesem zweiten Akt. Eben nicht nur der Nussknacker wird zum Menschen, sondern in Claras Vorstellung, in ihrem Traum, als den man sich diesen zweiten Akt denken muss, da werden ihre Kuscheltiere, ihre Puppen, ihre Matroschkas und Kosaken, die Eichhörnchen und Harlekine, die werden alle lebendig. Und es gibt die Schülerinnen der John Cranko-Schule, die ganz süß als Drache und als kleine Käfer auftreten.
Andererseits könnte man natürlich auch denken, jetzt auch noch das, jetzt kein Zucker mehr. Ich meine, die Menschen sterben an Zucker immerhin freiwillig und an Schusswaffen natürlich nicht. Wo doch über den Nussknacker ohnehin so viel diskutiert wurde, ob man den eigentlich noch aufführen darf, aus Gründen der Political Correctness.
Ja, richtig. Und da wartet man natürlich, bis es zu diesem legendären Auftritt, der jetzt eben nicht mehr sein darf, kommt und fragt sich gespannt, was werden die hier daraus machen.
Das sind die exotischen Tänze, um die es geht.
Genau, chinesischer Tee und arabischer Kaffee, diese Tänze in so einer neuen Inszenierung des Nussknackers, sind die als politisch inkorrekt rauszuschmeißen.
Auch in Stuttgart?
Auch in Stuttgart, gerade in Stuttgart, möchte man sagen. Aber Edward Klug hat sich wirklich was sehr Witziges einfallen lassen. lassen. Er schickt im arabischen Tanz zwei Kamele auf die Bühne und in jedem von diesen entzückenden Kamelen stecken zwei Tänzer drin. Und dann erscheint Clara und stellt sich so zwischen denen und deutet etwas so an wie so eine kleine Bauchtanzbewegung. Und dann schütteln die Kamele also missbilligend die Köpfe.
Kein Bauchtanz.
Total witzig so als kleiner Kommentar auf diese Diskussion über, ist der Nussknacker noch politisch korrekt? Das ist alles wirklich sehr, sehr hübsch. Der hat wirklich einen ganz tollen inszenatorischen Humor, Edward Klug.
Der Nussknacker ist natürlich als Märchen auch immer eine Ausstattungsorgie. Die schönsten Bilder, die man sich vorstellen kann, werden da erzeugt. Wie ist denn das hier in der Ausstattung von Jürgen Rose?
Jürgen Rose ist natürlich für alle, die sich mit Ballett, mit Tanz beschäftigen, ein Idol. Also er ist einfach einer der berühmtesten Kostüm- und Bühnenbildner des 20. Jahrhunderts. Und er hat wirklich den wundervollsten Nussknacker geschaffen, den ich je gesehen habe. Und es gibt viele schöne Nussknacker. Er hat so dunkelgoldene Wände im ersten Bild und dann geht so eine Öffnung auf in der hinteren Wand. Das ist dann wie so ein Spielzeugregal, ja, wie so eine Bude auf einem Weihnachtsmarkt. Das ist auch alles so klug gemacht. Das verwandelt sich so nach und nach. Wenn der zweite Akt beginnt, stehen in der bühnenhimmelhohe, total realistisch toll aussehende Walnüsse. Und diese Ausstattung ist wirklich unglaublich schön. Also eigentlich, selbst wenn diese Inszenierung langweilig wäre, müsste man sagen, bitte geht da rein, weil es ist ein Bild ist schöner als das andere. Schaut euch das nochmal an, was Jürgen Rose da geschaffen hat.
Ja, apropos Inszenierung, so richtig über Tanz haben wir noch nicht gesprochen. Wie war es denn tänzerisch?
Ja, das rettet Edward Klug auch über den ersten Akt. Das nämlich, was man dem Nussknacker nach der Uraufführung vorgeworfen hat, dass das Werk so in zwei Teile zerfällt. Ja, dass der erste Teil ist so dieser Weihnachtsabend. Also der erste Akt ist so Schauspiel, ist eigentlich Mime. Es gibt dieses wunderschöne Weihnachtsfest und dann verschiebt sich das so lang in Richtung Fantasie, in Richtung Traumwelt. Der zweite Akt besteht eigentlich, hat man damals gesagt, nur aus Divertissements. Also es ist ein wundervoller Tanz nach dem anderen. So, das heißt, man merkt bei Edward Klug erst im zweiten Akt, was eigentlich sein Problem ist. Ihm fällt choreografisch nichts ein. Man muss für Tschaikowskis Musik muss man eigentlich übersprudeln vor Bewegung. Man muss in Tanz denken. Und Edward Klug bügelt da so ein bisschen lässig drüber und denkt, naja, das retten die tollen Kostüme, die witzigen Figuren, die guten dramaturgischen Ideen. Aber leider tut es das nicht.
Der Nussknacker von Edward Klug in Stuttgart ohne Süßigkeiten und überzeugende choreografische Einfälle. Max Beckmann ist einer der großen deutschen Künstler des 20. Jahrhunderts. Sein Leben geprägt von zwei Weltkriegen, Flucht, Exil und schließlich Auswanderung in die USA. In der aktuellen Ausstellung der Pinakothek der Moderne mit dem Titel Max Beckmann Departure geht's ums Biografische, um Reisen, Alltag, Gefühle, Tagebücher. Und natürlich ist das alles bei einem solchen Menschen nicht allein privat. In München findet sich die größte Sammlung an Gemälden von Max Beckmann und das Max Beckmann Archiv. Aus beiden speist sich die Schau, die Julian Ignatowitsch gesehen hat.
In einer Zeit, in der Max Beckmann selbst kaum reisen konnte, ging sein Bild auf Reisen. 1942. Beckmann, der von den Nazis als entartet verschmähte Künstler, ist im Exil in Amsterdam. Mittlerweile ist auch die niederländische Stadt von der deutschen Wehrmacht besetzt. Beckmann damit quasi eingesperrt. Sein Triptychon Departure, Deutsch Abfahrt, fährt nun tatsächlich ab. Nach New York ins Museum of Modern Arts, wo Beckmann schon die ganze Zeit hin will, aber nicht hin kann, weil ihm das Visum verwehrt wird. Dieses opulente, bedeutungsaufgeladene Bild Departure also bildet den Auftakt zur großen Max-Beckmann-Schau in der Pinakothek der Moderne. Es ist selbst eine Verbildlichung von Tod und Folter in der Diktatur auf den Seitenflügeln und gleichzeitig eine Feier der Freiheit und des Reisens im Mittelbild. Seine Geschichte, die der Abfahrt, ist damit auch noch nicht auserzählt, weiß Kurator Oliver Kase.
Dass Beckmann 47 nach New York fahren konnte mit dem Schiff, ist eine der ersten Dinge, die er getan hat, ins Museum of Modern Art zu gehen und sein Bild zu sehen. Das muss ich vorstellen, jemand, der eingesperrt war, nicht mehr reisen konnte und gleichzeitig weltberühmt geworden ist, trifft auf sein Werk und er schreibt dann in sein Tagebuch, begegnete mir selbst, war tief bewegt.
Ein Foto in der Ausstellung zeigt Beckmann gedankenverloren vor dem Bild, mit breiten Schultern, in Anzug und Krawatte. Überhaupt sind hier in der Ausstellung unzählige Fotos, Dokumente, Tagebucheinträge, Filmaufnahmen und Skizzen, auch von Beckmanns Frau, Mathilde, genannt Quappi, versammelt. Das Reisen und die Abfahrt sind das Hauptmotiv. Dazu sehen wir Beckmann zum Beispiel im Bademantel am Strand, beim Tennisspielen, beim Waldspaziergang, in der Amsterdamer Wohnung, Quappi fast immer an seiner Seite. So nah ist man einem der bekanntesten deutschen Maler bislang noch nicht gekommen.
Uns ging es ein bisschen darum, Beckmann aus dem Klischee des deutschen Philosophenmalers, des düsteren, unzugänglichen Malers zu befreien. Und das tut man, indem man Bezüge herstellt zu unserem Leben und zur Gegenwart.
Zu Dingen, die jeder kennt. Reisepässe, Zollscheine oder Ansichtskarten. Sie geben Auskunft über die Lust, aber auch die Schwierigkeiten des Reisens. Beckmann hat beides erlebt und auch in seinen Gemälden festgehalten. Konnte er in seiner frühen Karriere relativ unbeschwert reisen und sich inspirieren lassen, zum Beispiel für seine Fensterbilder, Ausblicke aus Hotelzimmern in Neapel, Nizza oder Scheveningen, so sah er sich 1937 gezwungen, seine Heimatstadt Berlin zu verlassen und vor den Nazis zu fliehen. Beckmanns Schwägerin Hedda hat die Flucht im Juli 1937 in einem Taschenkalender festgehalten, erzählt Kunsthistorikerin Christiane Zeiler, die das Beckmann-Archiv untersucht.
Und die sind am 19. Juli dann wirklich für immer, haben sie Deutschland verlassen. Und diese Reise von Berlin nach Amsterdam, da steht nur dieser eine Satz, Max wahnsinnig nervös. Das ist für mich sehr berührend gewesen und das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Dokument, weil wir wirklich den Tag jetzt belegt haben mit einer Quelle, an dem Beckmann für immer Deutschland verlassen hat.
In Amsterdam ist ihm das Reisen dann fast unmöglich. Das Atelier mit tausenden Büchern und Objekten wird sein Refugium. Er malt Sehnsuchtsorte nach Postkarten, das Meer, die Côte d'Azur. Ausflüge unternimmt er am ehesten noch ins Nachtleben und die Bars der Nachbarschaft. Beckmann als Flaneur und Großstadtmensch, so kennen und sehen wir ihn auch hier. Der Rundgang endet bei Beckmanns letztem Werk, wieder ein Triptychon, die Argonauten, fertiggestellt einen Tag vor seinem Tod. Seine Ankunft?
Dieses Werk, die Argonauten, an dem er so lange und so intensiv gearbeitet hat, alleine 12 Stunden am letzten Tag seines Lebens, obwohl er herzkrank war und gar nicht mehr arbeiten durfte, also er hat sich wirklich in die totale Erschöpfung hineingearbeitet und ist wahrscheinlich auch deshalb am nächsten Tag auf dem Spaziergang zum Central Park mit einem Herzinfarkt zusammengebrochen. Das ist schon ein Werk, das ein Vermächtnis ist und was, glaube ich, der Ankunft relativ nahe kommt.
Nahe kommt man in dieser Ausstellung dem Mensch Max Beckmann. Und auch sein Werk lernt man so noch einmal besser, noch einmal anders kennen.
Max Beckmann in der Pinakothek der Moderne in München. In Sydney haben sich tausende Menschen für eine Kunstaktion ausgezogen. Mehr dazu in den Kulturnachrichten mit Nicole Strecker.
Ja, tue Gutes, mach dich nackig. Das ist das Konzept des US-amerikanischen Fotografen Spencer Tunick. Seit Mitte der 1990er Jahre lassen große Menschenmengen weltweit für ihn die Hüllen fallen. Er selbst sieht seine Fotos dann nicht als Aktfotos, sondern als Landschaftsskulpturen. Aber vielleicht kann man sie doch am ehesten als Polit-Happenings bezeichnen. So ging es bei seinen FKK-Installationen in der Vergangenheit etwa schon um Umweltkatastrophen oder die Diskriminierung von Homosexuellen. Das heutige Thema wirkt allerdings eher bizarr pädagogisch. Rund 2500 Freiwillige zogen an der Bondi Beach im australischen Sydney blank, um damit in Kooperation mit einer Wohltätigkeitsorganisation auf die Risiken von Hautkrebs hinzuweisen. Nackte Haut am Sonnenstrand also als Fanal gegen Hautkrebs. Aber gut, Kunst muss ja nicht logisch sein. Ja, das ist der Sound der 80er und der Film Flashdance lieferte den Aerobic-Look dazu. Mit Jennifer Beals als tougher Schweißerin, die davon träumt, Tänzerin zu sein. Für den Song von Giorgio Moroder gab es 1984 einen Oscar. Gesungen hat ihn Irene Cara, die davor als Schauspielerin in dem Film Fame aufgefallen war. Nach dem Flashdance-Song What a Feeling dauerte ihre Zeit als Weltstar allerdings nicht lange. Sie blieb ein One-Hit-Wonder. Jetzt ist die Sängerin und Schauspielerin im Alter von nur 63 Jahren gestorben. In Düsseldorf wird heute Abend der Faust-Theaterpreis verliehen. Ein Gewinner war vorab schon bekannt, der Bühnenbildner Achim Freier. Über seinen Werdegang sagte er heute in Deutschlandfunk Kultur.
Das war schon mit 15 Jahren, habe ich ein großes Schmetterlingsbuch gemalt, ganz akribisch, sodass ich Entomologe werden wollte, aber dann haben alle gesagt, wer kann denn so gut malen? Du musst studieren in Malerei, Kunst. Und dem bin ich gefolgt und habe es nie bereut. Aber ich bin ein Quereinsteiger.
Der 1934 in Berlin geborene Freier war Meisterschüler von Bertolt Brecht. 1972 ging er nach West-Berlin. Ihn habe immer das Zusammenspiel von bildender und darstellender Kunst gereizt, sagte der 88-Jährige. Und mit Kunst Wirklichkeiten entdecken, erkennen, begreifen und sie verschenken, das sei immer sein zielloser Weg gewesen. Dafür also den Ehrenpreis. Die anderen 12 Gewinner des Theaterpreises werden heute Abend bekannt gegeben.
Die Kulturnachrichten mit Nicole Strecker, vielen Dank. Die Debatte um das Staatsbürgerrecht, der Erdrutsch auf Ischia und die Proteste gegen Corona-Maßnahmen in China. Gleich in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.